Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Potsdam, deutsche Geschichte. In Potsdam wurde die Teilung Deutschlands faktisch beschlossen. Später verlief auch in Potsdam die Nahtstelle von Ost und West. Und Jahrzehnte später fiel auch hier wieder der eiserne Vorhang. Wir sind an Orten, in denen Geschichte geschrieben wurde und an Orten, die Teil dieser Geschichte waren und treffen diese Menschen.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sebastian Stielke. Ich bin Schauspieler und Autor und führe jetzt den guten Alex Tauscher mit der Radioreise durch Potsdam.
Mein Name ist Michael Siems. Ich bin Bildungsreferent der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße.
Hier ist Potsdam-Guide Ingrid Barthe. Ich führe Sie heute durch das Minsk, was eine sehr bewegte Geschichte hinter sich hat.
Ganz herzlich willkommen hier im Schloss Cäcilienhof in Potsdam im Neuen Garten, dem Ort der Potsdamer Konferenz. Matthias Simmich ist mein Name, ich bin der Schlossleiter hier.
Vom Schloss Cäcilienhof bis zur Glienicker Brücke. Spannende Geschichten um eine große Geschichte. Und ich freue mich sehr auf Potsdam. Also viel Spaß, gleich geht's los.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Potsdam ist wieder einmal unser Ziel. Eine Stadt, die eine Fundgrube für ganz viele Geschichten ist und heute für die große deutsche Geschichte. Denn hier in Potsdam wurde die Teilung Deutschlands faktisch besiegelt. Hier in Potsdam verlief der eiserne Vorhang, die brutale Trennung in Ost und West, die hässliche Mauer, all das war auch in Potsdam sichtbar und erlebbar. Potsdam war zu DDR-Zeiten Bezirkshauptstadt und war damit auch Teil des DDR-Unterdrückungssystems. Auch das werden wir in Erinnerung rufen. Und dann erreichen wir den Ort, der einst ein Symbol der Ost-West-Trennung war und nun Potsdam wieder mit dem ehemaligen West-Berlin verbindet. Also viel Stoff für ganz viele Geschichten. Und ich freue mich sehr, dass ein inzwischen wirklich lieber guter Bekannter mich durch seine Wahlheimat führt. Sebastian Stielke, der Schauspieler und Autor, auch Filmexperte, war mit uns ja bereits auf Europareise und auf einer Filmreise und blättert nun im Buch der Geschichte.
Potsdam liegt noch immer bei Berlin. Uns verbindet nicht allein die Hafen.
Nein, auch Preußisch-Blau und Kiefern-Grün. Herz und Seelenharmonie.
Ich freue mich sehr, mein lieber Sebastian, dich
Hallo.
Wiederzusehen.
Hallo Alex, gleichfalls.
Nach der Filmstadt Potsdam und unserer Europareise jetzt die Sendung Radioreise Potsdam, deutsche Geschichte. Sehr gespannt bin ich, was wir heute alles erleben werden.
Wir haben eine Menge vor. Du wirst heute einiges um die Ohren geknallt zu bekommen. Und du wirst natürlich, und die Hörerinnen und Hörer auch, heute vieles lernen können über, in dem Fall, unser Schwerpunktthema heute, deutsche Teilung, Ost-West, Stasi, Grenze, Mauerspione und Co. Also ein Teil der auch Potsdam ausmacht, aber das muss man ja immer dazu sagen. Potsdam hat zwei UNESCO-Titel und ist bekannt für Schlösser und Gärten und Parklandschaften der Kurfürstenkönige Kaiser auf der einen Seite, das ist der eine UNESCO-Titel und der zweite UNESCO-Titel der Stadt, die UNESCO-Filmstadt Potsdam. Keine Stadt in Deutschland ist so lange und durchgängig seit über 111 Jahren jetzt Filmstadt. Aber es gibt natürlich auch Potsdam als Sportstadt, als Wissenschaftsstadt und als Stadt, in dem Fall, wo man also deutsch-deutsche Geschichte sehr, sehr gut erleben kann.
Du bist die Stadt der Schlösser und Seen. In dir hat der alte Fritz sein Denkmal stehen.
Wir werden zum Schloss Cäcilienhof kommen, wo ja nicht nur die Kronprinzenfamilie gewohnt hat bis Februar 1945, sondern wo ja die großen drei dann später in der berühmt gewordenen Potsdamer Konferenz über die Zukunft und Teilung Deutschlands und Europa debattiert haben. Wir werden durch den Neuen Garten kommen, uns zu ehemaligen Grenzanlagen unterhalten und werde dir einige Kuriositäten zeigen. Die berühmte Glienicker Brücke, The Bridge of Spies, die Agentenaustausche im Kalten Krieg.
Dann werden wir uns auch mal sowas wie kleinen Kliniker anschauen.
Ja, genau. Ein ganz spannender Ort, kleine Kliniker, wo durchaus auch Fluchtversuche stattgefunden haben, wo es einige Kuriositäten gibt und nahe der Glienicker Brücke. Wir werden aber natürlich auch ganz zum Ende zur friedlichen Revolution und damit zum Fall der Mauer 89. Ganz wichtiges Ereignis, auch in Potsdam, mit großen Demonstrationen und Veranstaltungen auf dem Luisenplatz am Brandenburger Tor in Potsdam. Dann unsere Tour enden.
Freiheit, Freiheit.
Also wir werden durch Klein-Blinike radeln, werden diese Enklave sehen, werden aber auch sprechen darüber, dass es auch eine Westenklave im Osten gab.
Ganz kurios, dass es eben durch diesen sehr unregelmäßigen Grenzverlauf diese Ostenklave namens Klein-Klinike, die zu Babelsberg, also Stadtteil von Potsdam gehörte, gab. Und auf der anderen Seite gab es aber auch mit Steinstücken eine kleine Westenklave auf Ostgebiet. Da hatte man auch mehrfach überlegt, die Gebiete sozusagen zueinander auszutauschen, um den Mauer- und Grenzverlauf der beiden Staaten eher gleichmäßiger zu haben. Dann hätte aber die DDR ein paar Quadratmeter mehr Staatsgebiet abgeben müssen und weniger gehabt als vorher, weil sie ungleichmäßig groß waren. Also hat man das dann sein lassen.
Und wir werden auch ein Stück Mauer sehen, echte Mauer, vor einem Museum, ganz nah an der Klinicker Brücke.
Die Villa Schöning, das Deutsch-Deutsche Museum, direkt an der Klinicker Brücke gelegen, die also auch eine kleine Ausstellung hat über den konkreten Verlauf der Agentenaustausche. Das sind sehr spannende Geschichten über die mehreren Austausche, die dort stattgefunden haben. Einer der berühmten ist ja dann verfilmt worden. Und da werden wir auch ein Originalstück der Berliner Mauer, also diese klassischen L-Elemente, die Beton-L-Elemente sehen.
Und zwischendurch, Sebastian, müssen wir auch noch was schnabulieren, wie man hier in Potsdam sagt, auf dem Pfingstberg.
Da werden wir auf den Pfingstberg gehen, wo ja das berühmte Schloss von Friedrich Wilhelm IV. Steht, das Belvedere auf dem Pfingstberg. Und da ist direkt nebenan eine sehr empfehlenswerte Einkehr, das Restaurant Kade am Pfingstberg mit einem tollen Wintergarten, mit einem tollen Biergarten draußen, mit Blick auf die Stadt. Sehr gute deutsche regionale Küche. Mario Kade legt da sehr viel Wert auf guten Service. Da kann man sich freuen.
Und das alles eben mit dem ehemaligen Wessi Sebastian und dem ehemaligen Ossi Adel.
Ja, da müssten wir nach mehreren Jahren Vereinigung, obwohl die Mauer nur 28 Jahre stand, da sind wir ja jetzt weiter als noch vor ein paar Jahren.
Ja, Ossi und Wessi sollten Begriffe der Vergangenheit bleiben, aber eben genau diese Vergangenheit, die rollen wir heute ein wenig auf. Der Weg aus dem sogenannten Deutschen Reich über das besetzte und geteilte Land bis hin zum wiedervereinten Deutschland. Das alles an Orten, die diese Geschichte mitgeschrieben haben, in Potsdam. Hallo an alle in Ost und West, in Süd und Nord. Wir sind heute im Herzen Deutschlands und rollen eine lange Ost-West-Geschichte auf. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Potsdam. Wir drehen die Uhren zurück auf das Jahr 1945. Noch tobt der Zweite Weltkrieg. Als sich im Februar 1945 die Staatschefs der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf der Halbinsel Krim in Jalta trafen, ging es um eine friedliche Weltordnung. Doch weniger als ein halbes Jahr später, als sich Truman, Churchill und Stalin in Potsdam auf Schloss Zizilienhof trafen, zog schon der Kalte Krieg herauf. Der sowjetische Staatschef, Diktator Stalin, versuchte, die vom Faschismus befreiten und nun sowjetisch besetzten osteuropäischen Länder unter kommunistische Kontrolle zu bringen. So also war die Ausgangslage an dem Ort, den wir nun besuchen werden, das Schloss Zizilienhof. Matthias Simmich, der Schlossbereichsleiter, führt uns durch dieses Anwesen, welches mitten im Park an traumhaftem Ort gelegen ist.
Herzlich willkommen hier am Schloss Zizilienhof, dem wichtigen Ort der Potsdamer Konferenz, weshalb das Haus so berühmt geworden ist. Wir stehen hier am Hauptportal, dem Haupteingang zu Schloss Zizilienhof, die beiden Familienwappen. Einmal auf der linken Seite den Adler für die Hohenzollern und auf der rechten Seite den Stierkopf für Mecklenburg-Schwerin. Das sind die beiden Wappen für das Kronprinzenpaar. Kronprinz Wilhelm ist der älteste Sohn des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II. Und seine Frau Cecilie, Kronprinzessin Cecilie, und sie stammte aus Mecklenburg-Schwerin. Sonst ist das Tor geschlossen und nur für das Kronprinzenpaar wurde es damals geöffnet, aber für sie mache ich es natürlich auch auf.
Die Radioreise hat die Ehre.
Ja. Kommen Sie herein, das wird jetzt etwas knarren.
Und schon gehen wir hinein in die Gemäuer.
Ja, dieses Portal wurde geöffnet, wenn das Kronprinzenpaar von Ausfahrten zurückkam. Da das Haus zwischen 1913 und 1917 errichtet wurde, also dann in den Ersten Weltkrieg hinein, gab es auch schon Fahrzeuge, Automobile, und der Kronprinz war ein begeisterter Autofahrer und ist also auch mit dem Automobil hier hineingefahren. Jetzt gehen wir aber durch die überdachte Durchfahrt in den Ehrenhof hinein mit einer Gartenanlage in der Mitte. Es wirkt nicht wirklich wie ein Schloss, sondern eher wie ein englisches Landhaus. Und zwar im Tudor-Stil, also im Stil der englischen Renaissance errichtet. Obwohl das Haus ja 300 Jahre nach dem Ende der Renaissance errichtet wurde. Aber der Kronprinz war ein großer Fan und Liebhaber Großbritanniens und der englischen Kultur. Und deswegen hat er sich ein solches Haus gewünscht. besonders ist, oder Dachlandschaft. Es gibt unglaublich viele Schornsteine, die auch ganz unterschiedlich verziert sind. Gedreht, gemauert, ineinander verschachtelt. Aber ich muss euch enttäuschen, nur ein Teil davon ist überhaupt als Schornstein genutzt worden. Der Großteil ist Attrappe. Das Haus war 1917 fertiggestellt. Man hat eine Zentralheizung eingebaut. Mit Kohle wurde natürlich damals geheizt, eine Warmwasserheizung. Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb ein solches Haus errichtet wurde, dass man das ganzjährig bewohnen konnte, also auch im Winter. Wenn Sie jetzt hier zur Mitte schauen, gibt es auf dieser Rasenfläche ein besonderes Augenmerk, was auffällt.
Ein großer, schöner Stern.
Ein Stern, genau. Dieser Stern ist im Hochsommer richtig schön rot. Er ist mit roten Geranien bepflanzt. Und dieses Symbol geht auf das Ereignis der Potsdamer Konferenz zurück.
Über das wir gleich noch reden werden. Und da hat sich mir schon die Frage aufgedrängt, war das eine Bedingung der sowjetischen Seite, dass man hier diesen Stern anlegt?
Das haben sie einfach selber entschieden. Wir haben also gar nicht groß gefragt, denn wir befanden uns hier damals 1945 in der sowjetischen Besatzungszone. Deutschland war aufgeteilt in 4 Besatzungszonen. Die Sowjets waren somit verantwortlich für die Vorbereitung der Konferenz. Und sie haben Schloss Sizilienhof ausgesucht als Tagungsort, weil das Haus unzerstört gewesen ist, bis auf kleinere Schäden an den Fenstern zum Beispiel, aber sonst war es intakt. Die Sowjets haben das ausgesucht und haben dann als Symbol ihrer Macht, natürlich auch ihres Herrschaftsanspruchs und auch sicherlich als Zeichen ihres Triumphs und Sieges über Nazi-Deutschland einen Sowjetstern gepflanzt. Bevor wir jetzt in die Ausstellungsräume hineingehen, im Korridor stehen wir den großen Dreien, wie sie ja genannt wurden, die die Konferenz geführt und bestimmt haben. Gegenüber, wir haben hier eine große Wandtapete, Winston Churchill für Großbritannien als Premierminister, Harry S. Truman, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Josef Vissarionowitsch Stalin, Generalissimus und Staatsführer und Diktator in der Sowjetunion. Und diese großen drei, die schütteln sich hier die Hände. Ein Foto, was in jedes Geschichtsbuch eigentlich eingegangen ist. Aber wir wissen, im Hintergrund, hinter den Kulissen, da knirschte es mächtig im Gebälk und es gab große Konflikte und Gegensätze. Und man ging hier mit dem Formelkompromiss auseinander. Aber im Grunde genommen war diese Allianz eigentlich schon sehr brüchig und zerfallen.
Einigkeit zwischen Sowjetunion, USA und Großbritannien, das war schon damals schwer möglich. Und heute irgendwie unvorstellbar. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte einmal Goethe. In diesem Sinne ist das hier eine reine Bildungssendung. Die Radioreise und Alexander Tauscher lernt immer was dazu. Im neuen Garten nah an der Havel in traumhafter Lage liegt das Schloss Sizilienhof, das Anfang des 20. Jahrhunderts im englischen Landhausstil errichtet wurde und das in einem Landschaftsgarten auch nach englischem Vorbild. Es ist der letzte Schlossbau der Hohenzollern. Bekannt ist das Schloss, weil hier deutsche und europäische und vielleicht sogar Weltgeschichte geschrieben wurde. Matthias Simmig.
Also eigentlich schaute die Welt nach Potsdam und explizit dann hier nach Schloss Sizilienhof. Es gibt hier markiert große Halle, das ist der Tagungsort, wo die großen drei um den großen runden Tisch saßen, verhandelt haben. Die Delegationen, die kamen ungefähr zeitgleich immer hier an zu den Verhandlungen, die in der Regel am Nachmittag im Sizilienhof stattfanden, weil am Vormittag bereits Unterausschüsse, Außenminister hier getagt haben. Kamen diese Wagenkolonnen alle, also großer Bahnhof an Sizilienhof an. Und damit man sich nicht über den Weg lief, sind 3 Eingänge am Gebäude festgelegt worden. Und erst in der Halle sind die drei dann zusammengetroffen mit ihren Delegationen. Und von der Seeseite aus kam Stalin herein, weil dort auch der sowjetische Trakt war mit seinem Arbeitszimmer. Auf der anderen Seite, von der Südseite her, da gab es 2 Eingänge, die aber ein bisschen auseinander lagen. Das war der Eingang für die britische Delegation. Die mussten aber die Treppe nach oben gehen. Das Erdgeschoss war von den Sowjets belegt und das Obergeschoss war von den Briten dann belegt. Und auf der anderen Seite, eher westlich, der Eingang mit einem Vorsprung, das war der amerikanische Eingang. Und Truman hatte den ganzen Flügel dort.
Sicher auch mit dementsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Warum hat man eigentlich damals die Franzosen nicht eingeladen? Sie sind ja auch Alliierte, ja, hatten auch eine gewichtige Rolle bei der Befreiung Deutschlands. Warum waren es denn nur noch eine Sache von dreien?
Es ist im Grunde genommen eine reine Machtfrage gewesen. Frankreich war während des Zweiten Weltkrieges besiegt, in großen Teilen besetzt von Deutschland. Dann gab es die Kollaboration, das Vichy-Regime oder Marshal Pétain. Und erst die Befreiung, dann nach der Landung der Normandie. Es gab de Gaulle als provisorischen Präsident der Regierung in Frankreich. Und Frankreich war nicht stark genug, um sich diesen Platz zu erkämpfen. Sie haben überhaupt den Status einer Siegermacht, einer Besatzungsmacht, nur von Gnaden der drei anderen Großmächte erhalten. Nach der Konferenz von Jalta im Februar 1945 ist ihnen angetragen worden, ob sie auch eine Besatzungszone in Deutschland übernehmen wollten. Aber sie mit hier am Tisch sitzen zu haben, dass sie ihre eigenen Positionen vertreten, das wollte am Ende dann doch keiner so richtig.
Jetzt genau. Sind wir in einem Raum, der an sich ausschaut wie eine englische Teestube vielleicht.
Ja, aber wenn Sie noch ganz genau schauen, ein Mast steht da. Der Raum hat die Anmutung einer richtigen Kajüte. Kronprinzessin Cecilie hat ein Schiff auf ihren Namen getauft, der Norddeutschen Lloyd, also ein Luxusliner. Das war die Zeit der großen Atlantiküberquerung, Titanic, das blaue Band, wer am schnellsten diese Reise durchführen konnte. Und sie war ganz begeistert von der Kajütenausstattung und diesem Luxus. Und als Kronprinzessin kann man sich ja Träume realisieren lassen. Und sie hat sich also einen Raum gewünscht, der wie eine Kajüte gestaltet ist. Und der Hinweis mit der Teestube ist schon nicht ganz verkehrt, denn es war so ein kleines zurückgezogenes privates Kabinett, in dem sie Besuch empfangen hat, eben auch zum Tee. Ja, und wir freuen uns sehr, dass dieser besondere Raum, der doch ungewöhnlich ist für ein Schloss als Innenraum, dass der die Wirren der Zeit überdauert hat.
Wurde er auch genutzt für Nebengespräche, Unterverhandlungen?
Das war so eine Art Hinterland für Stalin, für die sowjetische Delegation, denn dieser Gebäudeteil hier gehörte zur sowjetischen Delegation. Und es gibt hier eine kleine Wandtür, eine Tapetentür und da gelangte man in Stalins Arbeitszimmer. Also es war direkt angrenzend. Es gibt drei Arbeitszimmer, also der großen drei hier im Schloss Sizilienhof, die mit die wichtigsten Räume in unserer Ausstellung sind. Und hier sind wir jetzt im sowjetischen Arbeitszimmer. Wir sehen hier den Originalschreibtisch, an dem Stalin gesessen hat. Und wir konnten das nach historischen Fotoaufnahmen aus dem Foto- und Filmarchiv Krasnogorsk bei Moskau rekonstruieren, weil wir da glücklicherweise neue Filmaufnahmen bekommen haben von den Sowjets. Es gab immer Aufnahmen von den US-Amerikanern, die auch schon freigegeben waren, aber von den Sowjets nicht. Deswegen wussten wir gar nicht so genau, wie war das hier eigentlich arrangiert. Und deswegen konnten wir das wieder so arrangieren, wie das gewesen ist 1945. Und wenn man jetzt hier schaut, also ein Telefon, dann hier eine rote Kladde und dann eine Löschwiege ist das, also weil ja mit Füllfederhalter geschrieben wurde, damit die Tinte nicht verwischt, und ein Aschenbecher. Aber man sieht hier davor diese beiden Sessel und das ist sehr interessant, denn das ist eigentlich eine Art thronartige Sitzarrangement. Stalin sitzt hinter diesem schweren Eichenschreibtisch und ihm gegenüber kann man Platz nehmen, wenn man dazu gerufen wurde, wie jetzt Außenminister Molotow zum Beispiel. Aber in diesen Sessel sich hineinzusetzen, man sitzt noch niedriger und tiefer und man wird natürlich gleich herabgesetzt. Man ist also ein kleiner Wicht im Vergleich zum großen Generalissimus, der hinter dem Schreibtisch Platz nimmt.
Der Generalissimus. Ja, es ist absolut ergreifend, vor diesem Tisch und diesen Stühlen zu stehen, wo diese mächtigen Staatsmänner damals mit Tinte auf Papier im Prinzip die Zukunft Deutschlands besiegelten. Aus den prächtigen Parks von Potsdam meldet sich die Radioreise mit Alexander Tauscher und taucht gleichzeitig in recht dunkle Zeiten ein. Das Gebiet zwischen Glienicker Brücke und Schloss Cäcilienhof im Neuen Garten ist eines der beliebtesten Ausflugsziele für Potsdamer und Gäste der Landeshauptstadt. Eine ruhige, friedliche, scheinbar sorglose Gegend. Nicht jeder wird sich daran erinnern können, dass wenige Meter von hier einst der eiserne Vorhang verlief. Dass Deutschland durch Mauer und Stacheldraht getrennt wurde, war bei der Potsdamer Konferenz sicher noch nicht so absehbar, aber die Aufteilung Deutschlands wurde hier faktisch beschlossen. An dem runden Tisch im Schloss Cäcilienhof, vor dem ich mit Matthias Simmich stand.
So, jetzt sind wir hier im Herzstück des Schlosses. Das ist mit Abstand der wichtigste Raum. Also wenn man Geschichte atmen möchte, dann kann man das eigentlich hier in diesem Raum tun. Das ist die Konferenzhalle. Das ist auch der größte Raum. Der ist 26 Meter lang, 12 Meter hoch. Also man könnte ein Einfamilienhaus hier hineinbauen. So groß ist diese Halle. Anhand der Fahnen kann man sich orientieren, wo welche Delegation Platz genommen hat. Da ist eine erste Stuhlreihe direkt am Tisch. In den großen Armlehnensesseln saßen natürlich die großen drei, Truman, Churchill und Stalin. Und dann saßen daneben die Außenminister, dann die Botschafter, militärische und politische Berater saßen in der Stuhlreihe in der zweiten Reihe. Und die Dolmetscher, denn jeder hat in seiner Muttersprache gesprochen. Und es wurde nicht simultan übersetzt, sondern konsekutiv. Und ich hatte die Ehre, noch einen ehemaligen Dolmetscher kennenzulernen vor einigen Jahren. Ein britischer Dolmetscher, der ins Russische übersetzt hat, weil er eine russische Mutter hatte, konnte fließend Russisch. Und er hat Blut und Wasser geschwitzt, weil er so aufgeregt war, dass er den Dritten Weltkrieg auslösen würde, wenn da irgendwas falsch übersetzt oder eben diplomatisch nicht geschliffen formuliert.
Da frage ich mich ja auch heute, die müssen ja sicher vereidigt werden, damit die nicht speziell bewusst etwas in die vielleicht mal richtige Richtung übersetzt.
Also damals musste keiner vereidigt werden, wie es heute ist, weiß ich nicht. Und am Ende hat man sich eben am 2. August dann auf das Abschlusskommuniqué geeinigt. Ja, und die wichtigsten Punkte sind die Frage der Reparation, dann die Westverschiebung Polens, die neue deutsch-polnische Grenze entlang der Oder und Neiße, also die heutige deutsch-polnische Grenze. Und die politischen Grundsätze kann man gut zusammenfassen unter den 4 Ds. Demilitarisierung, keine bewaffneten Streitkräfte waren in Deutschland gestattet. Die Denazifizierung, also die Nürnberger Prozesse begannen im November 1945. Der dritte Punkt war die Demokratisierung Deutschlands. Und da hat man tunlichst vermieden, genau festzulegen, was eigentlich dazugehören würde. Und somit hat Stalin auch die Demokratisierung auf dem Papier mitgetragen und hat immer von Volksdemokratie gesprochen und meinte aber nach sowjetischem Vorbild. Und der letzte Punkt, die Dezentralisierung, und zwar auf wirtschaftlicher und politischer Ebene, dass also große Kartelle, Krupp, IG Farben.
Voller Eindrücke und ein wenig auch mit Gänsehaut verlasse ich das Schloss Cäcilienhof und radle mit Sebastian Stieke ein paar hundert Meter entlang der einstigen Ost-West-Trennlinie zu der Brücke, die fast 3 Jahrzehnte lang eine Brücke der Teilung war, die Klinikerbrücke. Dieses imposante Bauwerk über die Havel verbindet heute Potsdam und Berlin und hat selbst auch eine Geschichte, die viel weiter zurückreicht.
Also eigentlich ja als Kaiser-Wilhelm-Brücke zur Kaiserzeit noch gebaut. Das ist ja eine Stahlskelettkonstruktion, wie es eben damals zur Kaiserzeit modern war. Zu DDR-Zeiten wurde sie Brücke der Einheit genannt, was kurios anmutet, weil es ja dann eben 28 Jahre von 40 Jahren DDR eben keine Einheit, sondern eigentlich eine Trennung war. Und wo es von den 1960er Jahren bis zum Ende ja diverse Austausche von Agenten gab und wo ja der erste große Austausch auch dann herhielt für eine große Geschichte fürs Hollywood-Kino Bridge of Spies, ein Film von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg mit Tom Hanks in der Hauptrolle, die das auch hier wirklich am Originaldrehort, wo es ja historisch auch passiert ist mit den Agentenaustauschen, auch gedreht haben, wo also diese Straße, und es ist die Bundesstraße 1, die B1, das war ein Verkehrschaos, wirklich eine Woche gesperrt hat, um hier drauf drehen zu können, an dem Ort, wo es wirklich auch passiert ist.
Sogar die Kanzlerin kam kurz
in die Arbeit. Die Kanzlerin, genau, also damals Frau Dr. Merkel, unsere Mutti, die Angie, hat das Set besucht und auch die Chefs von Studio Babelsberg, die ja co-produzierend waren, das älteste Filmstudio der Welt, waren dann vor Ort am Set. Von hier aus sieht man auch noch auf andere Drehorte. Also man sieht zum Beispiel zu dem Potsdamer Stadtteil Sacro, wo die Heilandskirche steht, von König Friedrich Wilhelm IV. Erbaut. Immer gerne als Drehort genommen für Film und Fernsehen, ob das jetzt eine Telenovela, Wege zum Glück war, damals fürs ZDF, oder Kinofilme mit Til Schweiger, Kein Ohrhasen, oder die Erfolgsserie Babylon Berlin, die man da auch im Schilf vor der Heilandskirche gedreht hat. Auf der anderen Seite guckt man auf den Park Babelsberg, also ehemals königlich kaiserlicher Park, jetzt UNESCO-Welterbe, wo man Schloss Babelsberg sieht, was 50 Jahre lang Sitz von Kaiser Wilhelm I. war und seiner Gemahlin, unserer Kaiserin, und wo 1954, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann die Deutsche Hochschule für Filmkunst gegründet worden ist, die heute als Filmuniversität Babelsberg-Konrad Wolf bekannt ist und auch in der Medienstadt Babelsberg hier sitzt. Das ist die erste und damit älteste Filmhochschule in Deutschland, und so hat das alles hier mit Ost-West, mit Grenzen, mit Mauer, mit Spione, aber eben auch mit Film und mit dem UNESCO-Erbe zu tun, weil das sind ja die beiden Titel, die Potsdam hat, was selten ist, dass eine Stadt 2 UNESCO-Titel hat, die sich hier auf dieser Brücke perfekt verbinden.
Der Blick reicht hier nach links und nach rechts über die tolle, prächtige Kulturlandschaft Potsdam. Von der Klinikerbrücke, die nur noch in Erinnerung die Brücke der Spione und Agenten ist, radeln wir gleich dorthin, wo Agenten der Ostseite einst aus- und eingingen. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Diesmal bin ich in der Landeshauptstadt des schönen Bundeslandes Brandenburg, in Potsdam. Aber gedanklich bin ich noch Jahrzehnte zurück in deutscher Geschichte. Mit Sebastian Stielk radeln wir nun zu einem Ort, der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges fast 5 Jahrzehnte lang Sitz der sowjetischen Militärspionageabwehr in Ostdeutschland, der späteren DDR, war. Das sogenannte Militärstädtchen Nummer 7 mit seinem Untersuchungsgefängnis und der Kommandozentrale sind nun Stationen auf diesem Weg der Geschichte. Und dazu zu Beginn das Lied der Tschekisten zunächst auf Russisch.
Мчал в сражениях жарких, с той пламенной поры немало лет прошло.
Hier sind wir jetzt an einem ehemaligen Tor zum Geheimdienstgelände am Beginn eines wahnsinnig spannenden Gebietes. Offiziell also die sowjetische Geheimdienststadt, das Militärstädtchen Nummer 7. Das Gebiet galt unter Potsdamern eigentlich immer als sogenannte verbotene Stadt. Da war wahnsinnig wenig drüber bekannt. Das heißt, nicht mal die Stasi wusste, was hier abgeht. Hier war auch einige Zeit lang Moskauzeit, also ein paar Stunden versetzt. Das muss man sich vorstellen, wie quasi ein Gebiet einer Botschaft. Ja, das ist einfach ein anderer Staat. Was ganz toll ist, ist, dass es jetzt hier einen sogenannten Geschichtspfad gibt mit 14 Stationen, die man mit einer Audioführung, QR-Code und Co. auch selbst ablaufen kann, wo man über Hauptkontrollpunkte, über Denkmalensemblen, ehemalige Wachen, über das zentrale Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Militärspionageabwehr und vorbeikommt und das Ganze etwas erfüllen kann. Zumal wir ja eigentlich direkt neben dem sogenannten Neuen Garten sind. Der Neue Garten, ehemals königlich und kaiserlicher Park, hier unter König Friedrich Wilhelm II. Angelegt. Das heißt also, wir sind ja eigentlich thematisch hier in etwas ganz anderem. Und es war nur von nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu DDR-Zeiten bis dann kurz nach der Wende diese verbotene Stadt.
Also hier saß zum einen der sowjetische Geheimdienst, also der Vorgänger des heutigen FSB.
Aber hier war sozusagen wirklich das zentrale Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Militärspionageabwehr. Hier hat das sowjetische Militärtribunal Sitzungen gehabt, es gibt Kasernengelände. Und in diesem ganzen Geheimdienstgelände, das muss man sich vorstellen, wie so eine Art eigenständige Stadt. Das heißt, es gab auch was für die Wachsoldaten, in dem Fall nämlich als in Anführungsstrichen Freizeitpark umgenutzt der Neue Garten. Es gab den eigenen Konsum und. Also wie eine eigene Stadt.
Moskauer Zeit, Moskowske Remie und sogar russische Straßenbezeichnungen.
Genau.
Ulice Bibliotechnaja.
Für die Bibliotheksstraße, genau.
Sehr schön. Und das ist ja Zufall, dass wir ja nicht weit von der Alexandrowka-Siedlung sind.
Das ist Zufall, weil die Alexandrowka hat natürlich mit den Sowjets eigentlich nichts zu tun, sondern ist aus den 1820er Jahren preußisch-russische Freundschaft.
Zum Erklären, bis 1994, weil eben 4 Jahre nach dem Mauerfall, 4 Jahre nach der Wende, die sowjetischen Truppen abgezogen sind. Deswegen war es nach der Wende auch noch eine Zeit lang hier. Sicher ja. Nicht so geheim, aber es war eine Zeit lang noch.
Was ganz interessant ist, dass du das so erwähnst, weil eigentlich 4 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung die Besatzer erst das Land verlassen haben.
Wir haben geschworen, das Glück zu bewahren, den Staat, die Partei gegen alle Gefahren. Genosse Tschetschinski, dein Name uns ehrt, die Feinde zu hassen, was du uns gelehrt.
Wir stehen jetzt hier vor dem ehemaligen Kaiserin-Augusta-Stift, was architektonisch schon einem Schloss nahe kommt. Da sind wir jetzt wirklich in der Kaiserzeit, was auch sehr, sehr modern war, dass also quasi die Kaiserin sich dafür eingesetzt hat, hier eine Mädchenschule mit Internat zu etablieren. Also dass auch die Mädchen eben sozusagen nicht nur stricken, häkeln, nähen, sondern auch eben mehr als das lernen. Das ist wahnsinnig innovativ gewesen zur Kaiserzeit. Wir sind aber ja jetzt hier in diesem sowjetischen Geheimdienststädtchen, dem Militärstädtchen Nummer 7. Auf dem Geschichtspfad ist das hier die Station 12 und das war von 1945 bis 1991, also knapp nach der Wiedervereinigung Deutschlands, die Deutschlandzentrale der sowjetischen Militärspionageabwehr. Das heißt also, von diesem Gebäude aus hat die sowjetische Militärspionageabwehr operiert. Für ganz Deutschland eigentlich, weil das ging ja durchaus über den späteren Eisernen Vorhang hinaus. Aber der Geheimdienst war sozusagen ein wichtiges Instrument bei der Sicherung der Besatzungsherrschaft in der DDR im Endeffekt und beim Aufbau einer Diktatur im Ostteil Deutschlands. Und Herr Putin, der ja eigentlich mit Dresden verbunden war, mit Sicherheit auch hier mal gewesen.
Russland, ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel.
Euer Dienst ist die Aufklärung. Namen bleiben geheim. Unauffällig die Leistungen. Stets im Blickfeld der Feind.
Hier hat man in der ehemaligen Kapelle im Gebäude zum Beispiel dann den Gerichtssaal gehabt, wo Recht in Anführungsstrichen, also Unrecht auch gesprochen worden ist, wo Leute durchaus auch zum Tode verurteilt worden sind. Gegenüber diesem Kaiserin-Augusta-Stift steht auch nur noch mal so wie so eine Art Schaukasten etwas, wo also Mitteilungen von der sowjetischen Militärspionageabwehr angeschlagen worden sind. Man kann auch noch erkennen, wie der ehemalige Rote Stern da geprangt hat. Das sieht man noch als Schatten.
Der Rote Stern als Schatten einer Zeit sowjetischer Besatzung. Eine Zeit vieler, vieler Schmerzen und eine Zeit, die sich so niemand mehr wünschen kann. Wünschen sollte man sich heute, denke ich, ein besseres Verhältnis zwischen uns und dem größten Land dieser Erde. Hier ist Rias. Radio ist außergewöhnlich interessant, wenn wir on air sind. Alexander Tauscher aus Potsdam für die Radioreise. In dem Gebäudekomplex, in dem wir uns jetzt befinden, steckt sehr viel Geschichte. Zugleich spiegelt dieses Gebäude dunkle Geschichte wider, die Gedenkstätte nämlich in der Potsdamer Lindenstraße. Das Vorderhaus der Lindenstraße galt neben dem Stadtschloss als eines der prächtigsten Wohngebäude in Potsdam. Es wurde Großes Holländisches Haus genannt. In preußischer Zeit zog das Stadtgericht und das Gefängnis in dieses Gebäude ein. Ein Gefängnis blieb es später über viele Jahrzehnte in zwei ganz unterschiedlichen Staatsformen, die aber beide als Diktatur bezeichnet werden müssen, ohne sie auch nur im Ansatz gleichzustellen. Bildungsreferent Michael Siems begleitet uns durch diese teils dunklen Flure.
Wir sind hier in einem früheren Gerichtssaal, die Tribüne, auf der das Gericht früher eben ein Stück weit erhaben über dem Publikum, über den Angeklagten auch saß. Und dieses Gerichtssaal ist heute eigentlich Kern unseres Gebäudeensembles hier in der Lindenstraße. Hier saß seit dem 19. Jahrhundert das Potsdamer Stadtgericht, später das Amtsgericht, das hier bis 1945 tagte. Die Architektur verändert sich hier ganz schlagartig, wenn wir auf unseren Innenhof gehen. Es ist jetzt sehr ruhig, wir hören hier nur manchmal ein paar Tauben. Wir sind aber mitten in der Innenstadt zwischen den Wohngebäuden und ganz nah eigentlich auch an der belebten Brandenburger Straße. Und hier mitten in diesem Innenhof tut sich ein früheres Gefängnis auf, das Anfang des 20. Jahrhunderts hier gebaut wurde.
Was mir gleich auffällt, sind diese Lampen. Ich als DDR-Bürger erkenne immer so Gebäude an Lampen, also an Leuchten. Und das sind auf jeden Fall noch Lampen aus DDR-Zeiten, wie es scheint.
Ganz genau. Hier natürlich ein Ensemble, das aus verschiedenen Zeiten zusammengesetzt ist. Also das Gebäude an sich aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aber Sie finden verschiedene Elemente wie die Lampen oder beispielsweise auch die Überwachungskameras, die ganz klar auf die 70er, 80er Jahre dann verweisen würden. Also als die Zeit, als das Ministerium für Staatssicherheit hier residiert hat.
Genau, darüber werden wir gleich reden. Dann räumen wir mal, Michael Siems, die Geschichte zeitlich auf. Wir hatten ja Kaiserreich, all das, eine normale zivile Nutzung. Und dann kam die dunkelste deutsche Zeit, 33. Ab wann wurde dieser Komplex dann so funktionalisiert im Sinne eines NS-Gefängnisses?
Eigentlich sofort. Das fängt an mit Fällen von sogenannter Schutzhaft, wirklich in den ersten Monaten der NS-Diktatur und geht letztlich bis in den April 1945, bis in wirklich die letzten Kriegswochen. Besonders zentral vielleicht für dieses Gebäude, hier zieht ein spezielles Gericht ein, das die zwangsweise Sterilisation von Menschen mit Behinderungen, psychischen Krankheiten und neurologischen Krankheiten anordnet.
Ein paar Schritte weiter vom Innenhof, Matthias Siems, in die Innenräume.
Wir sind jetzt hier im ersten Raum unserer Ausstellung, wo es eben um das sogenannte Erbgesundheitsgericht geht. Wir erzählen viel entlang der Geschichte der Betroffenen, der Inhaftierten, der Opfer der Gerichte. Und hier an der Wand überwiegend ganz junger Menschen, deren Sterilisation von diesem Gericht damals in den 30er oder frühen 40er Jahren angeordnet worden. Das sind ganz oft einfach Menschen, die beispielsweise schon in der Schule Leistungsanforderungen nicht erfüllen konnten. Menschen, bei denen wir vielleicht heute sagen würden, die haben einen besonderen Förderbedarf, nur eine Förderung war eben nicht vorgesehen. Stattdessen werden diese Menschen eben durch Sterilisation von der Fortpflanzung ausgeschlossen.
Und das schon kurz nach Machtergreifung der Faschisten, so beschlossen 14. Juli im Reichstag, dieses sogenannte Gesetz zur Verhütung erkrankenden Nachwuchses.
Genau, das Gericht tagt hier bereits am 10. März 1934, also eben noch sehr früh in der NS-Diktatur, zum ersten Mal und Wir wissen natürlich auch leider, diese Verfolgung von Menschen mit Behinderung, psychischen und neurologischen Krankheiten, die radikalisiert sich weiter. Viele der Menschen, die hier in den ersten Jahren der Diktatur zur Sterilisation letztlich verurteilt wurden, in den späten 30er, in den frühen 40er Jahren auch den Krankenmorden zum Opfer gefallen.
Jetzt Michael Siems im Hafthaus.
Wir sind raus aus dem, ich möchte sagen, gemütlichen barocken Vorderhaus und wir sind jetzt hier in einem ganz, ganz typischen Haftbau des frühen 20. Jahrhunderts. Viele Elemente, die man vielleicht wiedererkennt, eben vor allem die charakteristischen nach oben offenen Stockwerke in diesem Gefängnis. Das ist eine typische Gefängnisarchitektur, die eben auf Überwachbarkeit ausgerichtet ist. Also man soll hier sehr weit hören können, man soll den Bau sehr gut überblicken können.
Deswegen auch das Gitter nur und natürlich vor jeder Zelle die Türe mit der entsprechenden Luke. Man weiß ja, dazu kommen wir später noch, zu DDR-Zeiten war ja auch Licht ein gewisser Psychoterror, also Licht zu entziehen, immer wieder auch Licht hinzuzufügen nachts. Und jederzeit auch reinschauen zu können.
Ja, die Menschen im Gefängnis sind dauerhaft unter Beobachtung. Also Gefängnis, das bedeutet nicht nur hier natürlich einerseits einen Verlust von Freiheit, aber auch einen enormen Verlust von Privatsphäre.
Kann man auch sogenannte prominente Insassen nennen, im Sinne von Widerstandskämpfern, kritische Zeitgeister damals?
Es gibt einige Namen, beispielsweise Werner Seelenbinder. Nach dem sind ja zahlreiche Straßenplätze, Sporteinrichtungen, vor allem in den neuen Bundesländern natürlich benannt. Seelenbinder war erfolgreicher Sportler, Olympiateilnehmer und aus der kommunistischen Arbeitersportbewegung. Er wurde 1942 für seine Widerstandstätigkeit gegen den Nationalsozialismus inhaftiert, saß in den folgenden 2 Jahren in verschiedenen Gefängnissen, unter anderem hier, und wurde letztlich zum Tode verurteilt.
Das war im Zeitraffer ein Lauf durch die schlimmste Geschichte Deutschlands, die braune Diktatur. Nach deren Ende hielt im Osten Deutschlands leider nicht die Demokratie Einzug, auch wenn sich der Staat demokratisch nannte. Und so ist diese Geschichte dieser Haftanstalt an dieser Stelle leider noch nicht zu Ende. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Deswegen blättern wir heute im Buch der Geschichte bei unserem Rundgang durch Potsdam, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Mitten im Potsdamer Stadtzentrum liegt die Gedenkstätte Lindenstraße und erinnert an die politisch Verfolgten und die Gewalt gegen diese Menschen, und zwar in der NS-Diktatur wie auch zu DDR-Zeiten. Nachdem die Nazis in diesem Komplex ihre Gegner einsperrten, tat es nach dem Zweiten Weltkrieg die sowjetische Geheimpolizei NKWD und später die Staatssicherheit, also die Stasi. Es ist ein Ort der Kälte, der Diktatur. Man spürt sie, wie sie ausstrahlt, diese Kälte, und doch ist es ein Ort, der niemanden kalt lassen kann. Nach der Wende, als Ergebnis der friedlichen Revolution, wurde aus diesem Gefängnis ein Ort der Demokratie, durch den uns nun Michael Siems führt.
Bereits im Sommer 1945 zieht die sowjetische Geheimpolizei in das Gebäude ein und nutzt es dann ihrerseits als Gefängnis.
Nun wissen wir ja, wer später einsaß. Es waren die Oppositionellen, die Gegner dieses Systems. So im Sommer 1945 hat man da noch ehemalige Nazis hier inhaftiert oder Menschen, die man für Nazis hielt?
Wir können sicherlich davon ausgehen, dass hier auch Kriegsverbrecher saßen, dass hier aber beispielsweise auch Personen, die Widerstand geleistet haben gegen den Aufbau einer Diktatur nach stalinistischem Vorbild. Und wir wissen auch, dass ganz viele Menschen als Opfer falscher Verdächtigung letztlich in die Verhaftungswellen auch gekommen sind.
Weil es ja natürlich noch die Stalin-Zeit damals war, Ende der 40er, Anfang der 50er. Und dann hat es die Staatssicherheit übernommen.
Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR war 1950 gegründet und übernimmt 1952 diesen Gebäudekomplex von der sowjetischen Geheimpolizei. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR wird ja auch aufgebaut von der sowjetischen Geheimpolizei. Wir sind jetzt hier herabgestiegen in den Keller und stehen vor 2 Kellerzellen, die letztlich für den Tiefpunkt der Haftbedingungen an diesem Ort stehen, wo Menschen eben unter besonders menschenunwürdigen Haftbedingungen auch gelitten haben.
Also eine Zelle zwar mit Fenster, aber eben keinen Blick auf den Hof, also ein verbarrikadiertes Fenster und eben kein Bett, sondern nur eine Art Holzboden, wo man hier liegt.
Ja, diese Zellen sind eben extrem kärglich ausgestattet mit auch sehr schlechten hygienischen Bedingungen. Der Kübel in der Ecke lässt das wahrscheinlich erahnen.
durch die dunklen Gänge Michael Siems in einen auch noch dunklen Raum, der aber künstlich hier beleuchtet wird. Sieht sehr nach einem Vernehmungsstuhl aus. Ein simpler Stuhl, aber mit einer ganz raffinierten, fiesen Technik auch.
Ein kleiner, wahnsinnig unbequemer Holzstuhl, der hier am Ende des Raumes steht, mit einer Mechanik darunter. Dieser Raum wurde für das Fotografieren von Inhaftierten genutzt. Ein Hebel, der den Stuhl dreht. Dadurch werden Fotografien Front, Profil und Halbprofil angefertigt. Oftmals war sowas mit großer Angst verbunden. Dieser Stuhl, so wie er aussieht, das kann natürlich Ängste wecken, gerade wenn Menschen darüber im Unklaren gelassen werden, was hier eigentlich mit ihnen passiert.
Denn er sieht auch ein wenig wie ein elektrischer Stuhl aus. Ist das vielleicht die Angst, die da auch kommt?
Ich bin natürlich oftmals mit Besucherinnen und Besuchern hier unterwegs und das ist eine ganz, ganz häufige Assoziation, dass dies ein Stuhl für Hinrichtung oder Folterzwecke sein könnte. Das ist eine Assoziation, dass das auch eben teilweise die Inhaftierten, die dann dort Platz nehmen mussten, auch hatten.
Jetzt sind wir in so einer Zelle mit zwei Pritschen.
Vielleicht hört man es schon, der Raum ist wesentlich kleiner geworden. Die Wände kann ich hier zu beiden Seiten mit den Händen berühren. Diese Zelle ist jetzt rekonstruiert, so wie sie zum Ende der Gefängnisnutzung in den 80er Jahren ausgesehen hätte. Fenster, das eben hier nicht aus klaren Glasscheiben besteht, sondern aus Glasbausteinen, die ganz charakteristisch sind, auch für die Gefängnisse des Ministeriums für Staatssicherheit, was viele der Gefangenen eben auch ganz lebhaft erinnern, dass diese halbtransparenten Glasbausteine ihnen den Blick in den Hof eben dauerhaft versperrt haben.
Einiges erinnert natürlich vom Gebäudekomplex her an die berühmt-berüchtigten Jugendwerkhöfe DDR-Zeiten, wo also Jugendliche einsitzen mussten, die auch Widerstand leisteten gegen was auch immer oder bunte Haare hatten. Und da weiß man ja durch viele Zeugenbefragungen auch, dass die auch ziemlich gefoltert wurden im Sinne von Sport. Also in Treppenhäusern wie hier mussten die Jungs und Mädchen im Entengang laufen und Liegestütze bis zum Umfallen machen etc. Also Sport auch als Folter. Weiß man, wie hier Häftlinge bestraft wurden?
Es ist schwer, über diese auch wirklich jahrzehntelange Geschichte pauschale Aussagen zu treffen, aber wir kennen natürlich Formen von verschärfter Haft und Bestrafung von Inhaftierten. Hier stehen wir zum Beispiel vor einer Strafzelle, in die zusätzliche Gitter eingezogen sind, die eben den Lebensraum, Aufenthaltsraum der Gefangenen nochmal zusätzlich verkleinert haben. So etwas konnte eben angeordnet werden, wenn sich Gefangene in irgendeiner Art und Weise gegen die ihnen auferlegte Haftordnung aufgelehnt haben. Wir wissen auch, dass natürlich so ein Gefängnis ein Raum ist, an dem die Wärterinnen und Wärter einen großen Spielraum auch für Willkür und teilweise eben auch für Gewalt gegenüber Inhaftierten haben.
Hier liest man ja auch von Sadismus, dass also Häftlinge mit Handschellen tagelang dieses Gitter gefesselt worden sind, unbekleidet, im Winter auch, bei offenem Fenster und dann auch gezielt mit Wasser bespritzt worden sind, auf Stirn, auf die Herzgegend und auch auf das Geschlecht, also auch eine gewisse Form von Sadismus ist das schon.
Ich fürchte schon, dass solche Situationen, Gefängnisse Raum geben, auch für sadistische Handlungen und aber auch für strukturelle Misshandlungen.
So mächtig diese Mauern waren, so dick die Eisenstangen, irgendwann bahnt sich die Freiheit ihren Lauf. Auch diese Geschichte erzählt die Gedenkstätte in der Lindenstraße. Hier hört man gerne zu. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem schönen Potsdam. Das große holländische Haus in der Lindenstraße wurde zu DDR-Zeiten von den Menschen ein wenig leise, vielleicht auch spöttisch oder auch ja, selbstironisch als Lindenhotel bezeichnet. Aber es war ein Hotel, in das niemand wirklich einquartiert werden wollte. Mehr als 6000 Inhaftierte wurden unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert und verhört, teils auch gequält. Heute erinnert die Gedenkstätte auch an den Sieg der Demokratie, nämlich in der friedlichen Revolution der Wendejahre 1989-90. Michael Siems spricht nun über eine Zeitenwende zum Besseren.
Unser Haus ist nicht nur ein Ort von Diktatur und politischer Verfolgung, sondern auch ein Ort der Demokratiegeschichte, was uns natürlich auch wichtig ist, daran zu erinnern. Zunächst mal war das Haus hier Sitz der ersten Potsdamer Stadtverordnetenversammlung noch im 19. Jahrhundert, aber auch später im Zug der friedlichen Revolution wird das Haus zu einem Haus der Demokratie. Das heißt, hier ziehen Bürgerinnen und Bürgerinitiativen, politische Parteien ein. Hier wird beispielsweise die erste und einzige freie Volkskammerwahl der DDR im März 1990 mit vorbereitet. So schließt sich eben der Kreis auch wieder dann in Richtung der Demokratiegeschichte und wir können hier nicht nur an die besonders dunklen Elemente deutscher Geschichte, sondern auch an demokratische Errungenschaften erinnern.
Weil wir sehen ja auch hier viele Bilder mit Menschen, auch vor diesem Gebäude wurden dann quasi auch die Häftlinge auf Druck der Straße dann freigelassen in diesem Wendewinter 89-90.
Die Inhaftierten wurden im Zuge von Amnestien Ende Oktober freigelassen, aber natürlich trotzdem in den folgenden Wochen haben sich Engagierte aus der Bürgerinnen- und Bürgerbewegung hier Zutritt verschafft, Zutritt erkämpft, um eben auch dem Ministerium für Staatssicherheit auf die Finger zu schauen, zu prüfen, ob denn tatsächlich die Menschen freigelassen wurden und um sich auch einen Eindruck zu verschaffen, was ist hier passiert, was gibt es hierüber für Informationen, die erforscht werden müssen, was für Beweise gilt es ja auch zu sichern.
Also nicht so ein Sturm wie in Berlin auf die Stasi-Zentrale, sondern eine geordnete Inspektion durch die Bürgerrechtler.
Geordnet, aber schon mit einem auch hohen Maß an zivilem Engagement. Also das findet ja durchaus statt in einer Phase von auch noch großer Unklarheit, wo nicht klar ist, dass das mit dem Ministerium für Staatssicherheit jetzt unbedingt für alle Zeit vorbei ist und wo es trotzdem großen Mut erfordert, von Menschen aus der Bürgerinnen- und Bürgerbewegung hier hinzugehen und sagen, wir wollen jetzt wissen, was hier passiert ist, wir eignen uns diesen Ort jetzt wieder an.
Sing für die Freiheit, Kind, hinter den Mauern sind Menschen, die brauchen dein Lied.
Sing für die Freiheit, Juliette Gréco. Mit ihrem Freiheitslied. Als die Mauer fiel, war man ja in Ost und West glücklich, diesen Beton nicht mehr zu sehen. Mauer, Stacheldraht und Wachtürme, sie verschwanden. Ein paar wenige Relikte sind als Erinnerung geblieben, auch in Potsdam. Sebastian Stielke ist mit mir an einen solchen Ort gerade, den wir nun zunächst mal von der Westseite gedanklich aus der Zeitmaschine zurück betrachten, nämlich aus Westberliner Sicht, mit Ewald Renk und Ilse Traunscholl.
Raus ins Grüne!
Rinn ins Grüne!
Doch, wir wollen noch viele weiter!
Raus ins Grüne!
Rinn ins Grüne!
Frühlingsluft ist lind und mild!
Und der olle Brustkorb schwillt!
Plötzlich aber steht ein großes Schild!
Mensch, you are leaving the West-Berlin Sektor! Da hinten steht schon in Vopo Inspektor!
Wenn der dich sieht, wird am Ende der noch tätlich! Drum bleib im Land und ernähre dich redlich! Mensch, you are leaving!
Ja, wir sind jetzt hier an der sogenannten Bertini-Enge, auch Bertini-Straße. Und hier ist eine ganz große Besonderheit. Es gab ein sogenanntes Sperrkettennetz für die Ein- und Ausfahrt nach West-Berlin. Das wurde mit einer Seilwinde bedient. Und es gab dann später eine sogenannte Ponton-Sperre an diesem Grenzübergang für Schiffe. Das heißt, es war also sozusagen durch den Sacco-Paratzer Kanal von der einen Seite oder die Havel von der anderen Seite auskommend nicht möglich, das einfach zu durchqueren. Das wurde auch mit Tauchern bewacht und es gab auch Unterwassersperren. Das übrigens ganz nebenbei, das sind diese ehemals alten Begriffe von der Oberbaumbrücke oder der Unterbaumbrücke, wenn man etwas oberhalb des Wasserspiegels oder unterhalb des Wasserspiegels trennt als Grenze. Und diese Bertini-Enge ist eben eine der sehr bekannten Wassergrenzübergänge hier. Und natürlich auch die Geschichten um Fluchtversuche und Co., weil es in den 70er Jahren einer Person gelungen ist, irgendwie durch ein Frachtschiff, wo er sich als blinder Passagier, als junger Mann aufgehalten hat auf dem Schiff, dann der Grenzübertritt gelungen ist.
Also wir haben hier eine ganz enge Stelle geschätzt, weiß ich nicht, 100, 200 Meter.
Hier DDR-Ostdeutschland und gegenüber DDR-Ostdeutschland. Es ist erst sozusagen am Ende des Sacco-Paratzer Kanals erst da um die Ecke herum West-Berlin. Das heißt also, es ist weit vor dem Beginn von West-Berlin. Es ist nur hier die dünnste Stelle, wo man am besten kontrollieren kann, bevor irgendwann West-Berlin kommt. Also im Endeffekt gucken wir hier auf 360 Grad DDR. West-Berlin kommt erst in ein paar hundert Meter. Das ist die dünnste Stelle des Wassers und deswegen hat man das hier als Bertini-Enge, als Wassergrenzübergang eingerichtet.
Und in dieser friedlichen Natur sehen wir einen Grenzturm, nicht ganz so groß, wie man die normalerweise an der innerdeutschen Grenze kennt. Die waren ja sehr hoch gewesen, der hier etwas niedriger, wahrscheinlich jetzt auch wirklich nur, um diesen Bereich zu überblicken.
Ja, eine sogenannte FS, eine Führungsstelle. Die standen alle paar hundert Meter.
Dort, wo diese Führungsstelle die Teilung einst überwachte, saßen an diesem Mittag zwei junge Angler und hielten ihre Angelruten seelenruhig ins Wasser. Fische waren ja zu Zeiten der Teilung wohl eine der wenigen Lebewesen, die ungehindert von Ost nach West konnten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute deutsche Geschichte hautnah in Potsdam. Wir sind den Weg von der Teilung bis zur Wiedervereinigung Deutschlands gegangen und haben jetzt einen Ort in Potsdam erreicht, der quasi Vergangenheit und Gegenwart vereint. Das Minsk-Kunsthaus in Potsdam. Die Architektur ist sehr auffällig, denn aus einem ehemaligen DDR-Terrassenrestaurant wurde nun ein Museum gebaut. Potsdam-Guide Ingrid Barthe erzählt uns zunächst, wie dieser Name Minsk zustande kam und spricht auch darüber, wie sie selbst für die damalige Freundschaft beider Städte arbeitete.
Es gab Versuche seit den 60er Jahren der Bezirksparteileitung, die ja genau über uns saß, mit der KPdSU-Gebietsleitung in Minsk Kontakte herzustellen. Das war so ein bisschen neben der Ulbricht-Linie. Die einzelnen Bezirke durften das, es war großartig und Potsdam hat damals Kontakte zu Minsk aufgenommen in den 60er Jahren. Erfahrungsaustausch, was machen die im Wohnungsbau und wie könnte man sich da einbringen und auch von der Sowjetunion lernen, heißt Siegen lernen, das war ja so ein Slogan. Es kam jedenfalls kein Minsk in Potsdam zustande, aber ein Restaurant Potsdam in Minsk von Potsdamer Künstlern und Architekten entworfen, der Innenausbau.
Also deutsche Küche in Minsk.
Deutsche Küche in Minsk mit Ausstattung, die sehr Potsdam bezogen war.
Gibt es das heute noch? Weiß man das?
Das Haus gibt es noch, aber das Restaurant Potsdam ist völlig ausgeräumt. Da gibt es keine Erinnerung mehr. Das ist heute ein normales Stadtrestaurant. Leider.
Ne? Hier gibt es zum Glück noch den Namen. Es war DDR-Zeiten ein sehr moderner Bau, diese Terrassenform.
Und genau am 6. November 1977 wurde dieses Haus als Restaurant Minsk in Potsdam übergeben. Mit einer sehr schönen weißrussischen Ausstattung. Was den Potsdamern besonders aufgefallen ist, sie haben ihre wunderbare Mooreiche verwenden können, die es hier gar nicht gibt. Das ist so sehr typisch für Weißrussland.
Dann kam die Wende, wie so oft vieles blieb leer stehen, war fast schon zum Abriss frei, das Haus.
Das ist das Drama gewesen, dass nach der Wiedervereinigung eben die Gaststätteneinrichtungen an vielleicht nicht ganz so versierte Leute übergeben wurden, die GmbH eingerichtet haben und das betrieben haben, recht und schlecht. Das lief ja bis 2000. Irgendwann haben die aufgegeben und es lag brach. Von 2000 bis 2022. Allerdings wurde es 2019 wiederentdeckt nach harten Kämpfen der Potsdamer, das doch in irgendeiner Weise zu retten und nicht abzureißen. Und Hasso Plattner hat mit seiner Stiftung sich dann um das Haus bemüht, hat das Anwesen gekauft, hat gesagt, gut, ich habe noch so viel DDR-Kunst, das passt wunderbar, wir nehmen das Haus und ertüchtigen das.
Also wir haben hier Ausstellungsstücke der Hasso-Plattner-Stiftung.
Ausschließlich DDR-Kunst, was ich sehr, sehr gut finde, dass das Barberini dazu gar nicht ausreicht. Malerei, Handwerk, Skulptur.
DDR-Kunst und unter anderem eine Ausstellung in all diesen Jahren hat sich gewidmet dem Auftritt von Louis Armstrong in der DDR. Dieses legendäre Konzert im Friedrichstadtpalast.
Ja, nicht nur im Friedrichstadtpalast. Das war vielleicht am meisten bekannt, weil eben Berlin und der alte Friedrichstadtpalast auch andere Auftritte in der DDR.
Hello, darling. This is Louis, darling.
Diese Umständlichkeit, mit der Louis Armstrong auch interviewt wurde, ist aus heutiger Sicht eben sehr, sehr amüsant.
Es ist ja kein DDR-Nostalgie-Museum.
Das Bewusstsein zu schärfen für wirklich gute DDR-Kunst. Es gibt ja eine berühmte Skulptur, die auf der Terrasse hier steht, hinter der Maske von Wolfgang Matthäuer, wo ich immer sage, hinter der Maske kann man sehr viel verbergen. Das war ja leider auch sehr typisch in DDR-Zeiten.
Zum Glück ist der Name erhalten geblieben, trotz aller politischen Verwerfungen. Minsk ist Minsk.
Und das freut die Potsdamer. Die haben ja auch sehr viele persönliche Erinnerungen.
Und vielleicht gibt es ja auch wieder mal politisch bessere Zeiten zwischen Potsdam und Minsk irgendwann, zwischen Deutschland und Russland ohnehin, hoffentlich.
Das sollte man nur hoffen. Wir haben damals das Restaurant Potsdam in Minsk ja gestaltet. Ich war zum Beispiel die Architektin, die das dort ausgestattet hat. Und wir waren von einer tiefen Betroffenheit ergriffen, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg den Weißrussen angetan haben. Und ich habe wirklich die gesamte Zeit immer das Gefühl gehabt, hier müssen wir irgendwas wieder gut machen.
Druzhba heißt in Freundschaft leben, dem Frieden eine Chance geben.
Denn ohne Frieden wären wir dort, wo unsere Reise begann.
Und damit schließen wir dieses Kapitel deutscher Geschichte, aber wir können in Potsdam viele weitere Kapitel öffnen. Die Sendung aus der Filmstadt Potsdam, die beleuchtet nämlich vor allem die 20er und 30er Jahre, die Traumfabrik Kino, und schlägt dann den Bogen auch in die Moderne. Unsere Europareise Potsdam, die geht noch viel weiter zurück in der Zeit und bringt uns ja vom Russischen über das Holländische und Französische bis hin ins portugiesische Potsdam. Und wer einfach nur schöne Orte in Potsdam genießen will, dem empfehlen wir den Stadtrundgang, bei dem wir auch noch eine prominente Popsängerin treffen werden. Viermal Potsdam zu hören und zu sehen in unserem großen akustischen Urlaubskatalog www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten, auch von dieser Reise nach Potsdam. www.radioreise.de und überall da, wo man in Ost und West gute Podcasts finden kann. Diese heutige Tour, unsere weiteren Touren und viele andere Führungen durch Potsdam bietet die Potsdam Marketing und Service GmbH an, die PSMG, im Netz oder persönlich betreut in der Babelsberger Straße in Potsdam. Und damit sage ich goodbye, au revoir, ciao, adios, das Vidranja und hoba bachanja, totsjans, haida, farewell, Anchio, Wieslat, Ayowomba, Gülügül, Dovegenia, Ilakwa und Shalom. Und in Potsdam sagt man für gewöhnlich tschüss.
Matthias Simmich, Schlossleiter aus dem Zizinhof in Potsdam. Vielleicht besuchen Sie einmal den Ort der Potsdamer Konferenz. Wir sehen uns hier in diesem wunderschönen neuen Garten am Ufer der Havel wieder.
Mein Name ist Michael Siems. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute den Rundgang durch unsere Gedenkstätte, durch den früheren Haftengerichtsort in der Potsdamer Lindenstraße mitgemacht haben.
Ingrid Barthe aus Potsdam. Ich kann Ihnen nur Mut machen und Sie auffordern, den kurzen Weg vom Hauptbahnhof Potsdam bis zum Brauhausberg auf sich zu nehmen und dieses wunderschöne Minsk zu besuchen, in der DDR-Kunst nach wie vor ausgestellt wird.
Sebastian Stielke, ich habe heute eine Reise durch Potsdam gemacht und habe den guten Mann hier auf dem Fahrrad schön gequält. Aber ich hoffe, dass Sie gerne in das wunderschöne Potsdam, in die Landeshauptstadt Brandenburgs kommen, um sich das mal vor Ort anzusehen. Ich würde mich freuen, Sie zu sehen.
Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Sebastian, hoffentlich ganz bald. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.